Herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Heute geht es auf die Skipiste. Mein heutiger Gast ist die ehemalige Ski-Alpin-Weltcup-Fahrerin Nicole Schmidhofer. Sie fuhr 16 Jahre lang im Weltcup und hat dabei einiges erlebt. Sie nimmt uns mit auf ihren Weg in den Weltcup, verrät, wie sie sich vor ihren ersten Weltcup-Rennen fühlte und spielt offen über die schwersten und schönsten Zeiten im Weltcup. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Niki, die erste Frage hier in meinem Podcast Sportsfreunde ist meistens, warum die Sportart? Und das heißt bei dir, warum ausgerechnet Skifahren?
Ja, grüß euch einmal aus der wunderschönen Steiermark. Ich bin am Lachtal aufgewachsen. Meine Eltern haben dort eine Skihütte, das Café Hannes. Mittlerweile gehört es meiner Schwester. Und wenn du wirklich direkt auf der Skipiste aufwächst, so wie ich, ist es sehr naheliegend, dass man Skifahrer wird oder zumindest sehr skiaffin ist. Meine Schwester hat immer gesagt, du druckst ja nur vom Arbeiten, du magst nicht kellnern und nicht abwaschen und nicht in der Küche sein. Und da hat sie nicht ganz Unrecht gehabt. Ich habe mir das ganz gut gerichtet. Und trotzdem war mein eigentlicher Berufswunsch, Masseurin zu werden. Und bin wirklich erst spät oder habe erst spät dafür entschieden, wirklich den Skisport auszuüben. Also ich habe eine normale Hauptschule gemacht, ich habe eine normale dreijährige Fachschule gemacht für Fitness und Animation und habe erst in den letzten 2 Jahren, wo ich in der Fachschule war, mit 16, 17 wirklich entschieden, dass ich Richtung Skifahren und Leistungssport eben gehe. Die Idee war dazu auch zuerst noch nach Schladming in die Skihandelsschule zu wechseln. Habe aber dann verworfen, weil ich so Heimweh gehabt habe und nicht weg wollte von zu Hause. Und irgendwie, ja, hat mein Papa damals gesagt, Niki, wenn das was werden soll mit Skifahren, dann wird es so auch funktionieren. Und wenn es nicht sein soll, dann wird es mit Schladming auch nichts. Also wenn du daheim bleiben magst, wir versuchen dir das zu ermöglichen. Und muss sagen, es hat die ganze Familie daran gearbeitet, mich unterstützt, auch die Schule. Und so bin ich meinen etwas anderen Weg zum Skirennsport gegangen und ja, alles zu seiner Zeit. Jetzt war lange Skifahren im Vordergrund und jetzt bin ich gerade in der Masseurausbildung in Graz.
Jetzt hast du sozusagen nach deiner Skikarriere doch deinen ersten Traum wahrzumachen.
Genau so ist es. Und ich glaube, dass das ein großer Vorteil von mir war in meiner ganzen Karriere, dass ich wirklich aus Liebe zum Sport gefahren bin und immer im Hinterkopf gewusst habe, wenn es nichts wird, da gibt es eigentlich noch den Beruf, den ich auch sehr gern machen will. Also das Skifahren ist das größte Hobby, was ich habe und da gehabt habe. Und ich habe echt eine Gabe oder ein Glück, dass ich jemand bin, der, wenn er sich für etwas entscheidet, das hundertprozentig durchzieht und dem Ganzen alles unterordnet. Und das habe ich dem Skisport 20 Jahre gemacht. War eine coole Zeit. Und trotzdem habe ich immer gewusst, wenn das einmal nicht ist, habe ich eigentlich noch ein Standbein, was ich mir aufbauen will. Und das ist, glaube ich, schon etwas Großartiges. Und ein gewisser Vorteil vielen anderen Athletinnen und Athleten gegenüber.
Wenn du das so sagst, dann weißt du oder weißt du denn von anderen Athleten, die quasi nur auf die Karte Skifahren gesetzt haben? Oder?
Ja, gibt es einige. Vor allem, du gehst ja bewusst in eine skispezifische Schule, weil du Skifahrer werden willst. Also es wird ja niemand, ein Elektriker wird nicht in eine kaufmännische Schule gehen. Oder so, also die richten ja alles auf das aus und das ist auch gut so. Und trotzdem kommt mit 20 irgendwann, glaube ich, einmal, oder mit zwischen 18 und 20, der große Punkt, wo man sagt, gibt es eigentlich noch was anderes? Was lässt sich mit Skifahren nebenher vereinbaren? Weil wir wissen alle, Verletzungen passieren sehr schnell. Da kann es sehr schnell gehen, dass man dann weg ist von dem Ganzen. Es ist auch schwer, finde ich, zum Vereinbaren, aber es gibt viele Athletinnen und Athleten, die nebenher ein Studium machen. Das ist immer beliebter geworden die letzten Jahre bei uns. In Österreich gibt es auch die Möglichkeit, die Polizeiausbildung zu machen, zum Zoll zu gehen. Ich war 4 Jahre beim Bundesheer in Österreich von 2008 bis 2012, war auch eine tolle Erfahrung. Aber als Alpinathletin darf man nur 4 Jahre bleiben, weil man dann sagt, man sollte so weit den Sprung in den Weltcup geschafft haben, dass man eh davon leben kann. Und bei den anderen Berufen ist es so, dass man da eigentlich bleiben kann. Da gibt es eigene Sportabkommen, wie die freigestellt werden und so. Und irgendwie hat es nie das Richtige gegeben für mich, wo ich sage, das würde ich jetzt echt gern machen, weil ich das weiterhin machen möchte, sondern für mich war immer der Masseur. Und mittlerweile sind wirklich viele, die was nicht mehr sich was aufbauen. Und trotzdem gibt es einige, auch wenn man sich lange damit beschäftigt, wenn man dann seine Karriere beendet, sei es erfolgreich oder nicht erfolgreich, oder nach Europacup oder nach FIS-Zeiten mit 20, 22 Jahren, ist trotzdem im ersten Moment einmal so, dass man sehr oft so, dass man ein bisschen ins Leere fällt, weil das Arbeitsleben halt doch ganz was anderes ist. Also ich mache jetzt auch gerade die Erfahrung, ich mache mein Praktikum und es ist halt so geregelt, ganz genau die Zeiten dort und da zu sein, das ist schon eine große Umstellung. Trotzdem ist es ein Riesenvorteil, wenn man schon einen zweiten Bildungsweg macht während seiner sportlichen Karriere, weil man doch ein bisschen einen Rückhalt hat irgendwo.
War es eine bewusste Entscheidung oder hat der Trainer gesagt, okay, Slalom, Riesenslalom, das wird nichts, fahren wir besser Abfahrt und Super-G?
Ja, es ist sehr interessant entstanden, das Ganze eigentlich im Nachhinein gesehen. Vielleicht hätte man hier und da die Entscheidung ein bisschen anders treffen können, sollen, müssen, weiß ich nicht. Meine beste Disziplin, wie ich in den ÖSV-Kader gekommen bin, war das Slalom.
Okay.
Und die Abfahrt. Im ersten Jahr, wo ich im Nachwuchskader war beim ÖSV, bin ich Juniorenweltmeisterin geworden im Riesendorlauf und im Super-G. Und habe auch im Slalom ganz gut performt und habe auch einige FIS-Rennen gewonnen. Und bin dann direkt in die Weltcup-Mannschaft gekommen, in die Speed-Mannschaft. Obwohl ich eigentlich ein perfekter Allrounder war und total für die Super-Kombi eigentlich prädestiniert war. Und irgendwie war halt in der Technikgruppe war nicht Platz. Sie haben jemanden für den Speed gesucht, einen Nachwuchs aufzubauen. Mir hat es nichts ausgemacht, weil ich es eigentlich Speedfahren natürlich geliebt habe. War cool. Ich bin aber damals noch alles gern gefahren. Aber ich war körperlich einfach zu schwach für wirklich vier Disziplinen, vor allem im Weltcup oder so. Weil ich ja nie aus einer skispezifischen Schule gegangen bin. Das heißt, mein Konditionstraining, bis ich 16 war, war ja sehr mäßig, sage ich mal. Also ich bin sehr, sehr weit mit Talent gekommen. Und ja, vielleicht dort und da ein bisschen falsche Entscheidungen getroffen worden, trainerseitig, auch von meiner Seite, weil ich mich nicht auskennt habe, von meiner Seite auch aus der Situation zu wenig gemacht. Immer glaubt, es geht jetzt so weiter, was definitiv nicht der Fall war. Und auch das Privileg nicht genützt, mit unglaublich erfolgreichen Athletinnen in der Gruppe zu sein. Mit Weltmeister, Olympiasieger, Kugelgewinnerinnen. Also ich bin mit den Besten der Besten zur damaligen Zeit gefahren. Einer Renate Götschl, Alexandra Meisens, Alice Schild, Görgel Lies, Niki Hospe. Ich war mit allen in der Gruppe. Also das war die Creme de la Creme. Und ich war zu doof und zu sieben gescheit. Also ja, ich habe geglaubt, ich weiß halt auch alles jetzt als Juniorenweltmeister und bei meinem ersten Weltcuprennen gleich gepunktet, wie Skifahren funktioniert. Und habe mir da viel zu wenig Infos und Inputs von den Mädels geholt. War nicht einmal Schüchternheit, sondern ich bin in die Trainings gut mitgefahren. Heute weiß ich auch, dass ein Training ist und mit dem Rennen nichts zu tun hat. Also du kannst den ganzen Sommer Trainingsbestzeiten fahren bei der Weltcup-Mannschaft. Deswegen gewinnst du im Winter, das unterschreibe ich, nicht sicher erinnern. Also das habe ich dort gelernt und ich habe geglaubt, ich weiß hier sehr viel. Und da habe ich mir echt Jahre verschissen, weil ich einfach zu stolz war vielleicht ein bisschen. Mir da Infos zu holen, wie reist man, wie legt man ein Rennen auf, was achtet man, was ist wichtig, was damals nicht drüber nachdenkst, was du findest, das sind Kleinigkeiten, aber genau die Kleinigkeiten machen einen Weltklasse-Sportler aus und Regeneration, wenn du so viel reist wie im Weltcup, alles drum und dran, Ernährung, ja, alles so Sachen habe ich unterschätzt und so sind halt gleich mal 3-4 Jahre umgegangen, ohne dass ich richtig im Weltcup Fuß gefasst habe, sicher nicht den Ehrgeiz an den Tag gelegt habe oder die Konsequenz am Training, was es braucht hat, auch an der Umsetzung. Und vielleicht mir ein bisschen die Hand gefehlt hat, die was mir ein bisschen da durchgeführt hat. Also in meiner Familie war oder ist niemand Leistungssportler. Wir haben mit Skifahren an sich nicht wirklich was am Hut gehabt, also dass wir Ski gefahren sind, ganz normal, so wie jeder normale Mensch, der was skiaffin ist und in einem Skigebiet aufwächst. Aber vielleicht hätte ich da ein bisschen ein Mentoring braucht, das ein bisschen führt durch das Ganze und ein bisschen zeigt, wie es eigentlich möglich ist oder bockbar ist. Und dann ist halt der Moment gekommen, 2012, wo es gesagt haben, so, jetzt ist aber die Leistung wirklich, der Schritt ist nicht gekommen, die letzten 4-5 Jahre, Niki, du bist nicht mehr im Kader. Du kannst dich, wenn du möchtest, selber im Sommer vorbereiten und kriegst im Herbst die Chance zum Mittrainieren mit der Europacup-Mannschaft. Und wenn alles passt, kriegst du nochmal Weltcup-Einsätze in Lake Louise und dann entscheiden wir weiter. Und das war ein ziemlicher Tiefschlag, muss ich sagen, weil ich in der Saison 11, 12 eigentlich verletzt war zuerst, die halbe Saison versammt habe, dann den Anschluss nicht gefunden habe. Jetzt im Nachhinein gesehen, so wie wir jetzt zum Schluss aufgestellt waren und wie sich das danach alles verändert hat, mit Reha, mit Trainingsmöglichkeiten, muss ich sagen, ich bin da ein bisschen im Stich gelassen worden von den damaligen Trainern. Also die haben mich richtig dumm sterben lassen. Ich habe mich um sehr, sehr viel selber gekümmert, was heute eigentlich nicht mehr so passieren würde. Aber es ist ein Lerneffekt. Ich habe ganz viel mitgenommen aus dem Sommer. Ich habe so hart trainiert wie noch nie. Ich war mir 1000% sicher, dass ich das will, dass ich Skifahren liebe, dass ich das machen will. Und es war ein bisschen ein Fingerzeig. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das unbedingt so gebraucht, aber es war sicher nicht schlecht für meine Karriere. Und ich würde da nichts ändern wollen an meiner Karriere. Man muss auch durch harte Zeiten gehen, damit man gewisse Sachen und Erfolge zu schätzen weiß. Und ja, so war der Anfang von dem ganzen Spaß bei mir.
Danke für deine Offenheit und für die Ausführlichkeit. Das klingt auch danach, dass du schon relativ früh erlebt hast, erleben musstest, was harte Zeiten sind. Ist das etwas, was einen im Moment, wenn man es erlebt, natürlich down macht, aber im Rückblick man vielleicht sagt, hey, gut habe ich diese Zeiten damals erlebt, weil sie haben mich stärker gemacht?
Genau, also das klingt total komisch, wenn ich das manchmal so erzähle. Erstens hat es mir die Augen aufgemacht nochmal und das ist wie wenn du ein Kind ein Spielzeug wegnimmst, ja, mit dem es eh schon lange nicht mehr gespielt hat oder nicht mehr so viel. Und das Kind dann versteht, nein, das ist eigentlich mein Lieblingsspielzeug oder mein Lieblings-Teddybär oder sonst was. Ja. Und ich habe mir dann 2016 das Kreuzband gerissen in einer eigentlich sehr guten Form. Ich bin alle Rennen bis dahin Top 8 gefahren und ja, Kreuzbandriss. Und ich muss sagen, das war für mich von dem her überhaupt nicht schlimm, weil, also sicher der erste Moment schon, aber ich habe gewusst, ich habe ein Team um mich, das mir hilft, wieder zurückzukommen. Und das habe ich 2012 nicht gehabt. Ich habe gewusst, wie es ist, sich zurückzukämpfen, aber dieses Mal habe ich gewusst, da sind so viele Leute, die mir helfen, ich bin nicht auf mich allein gestellt. Und deswegen, das ist passiert, ich war kurz traurig, habe auch kurz gerät, so wie jeder, wenn er sich verletzt, das ist ganz normal. Aber ich habe gewusst, so für mich gefühlt war das trotzdem nicht so schlimm, wie der Moment, wo wir aus dem Kader rausgeschmissen haben, ja? Wo du ungewiss bist, wie es weitergeht. Natürlich weiß man jetzt beim Kreuzband auch nicht genau, aber du hast zumindest so viel Rückhalt. Du weißt, du hast so viele Möglichkeiten oder du bekommst die Möglichkeiten, zurückzukommen und Unterstützung. Und alleine für die Situation war die andere, glaube ich, total wichtig.
Gab dir das, dass du nachher das geschafft hast und doch wieder im Weltcup warst und vorne mitgefahren bist, eine gewisse Genugtuung oder ein Gefühl von ich hab's euch gezeigt, all die dachten, ich bin weg oder die mich vielleicht auch weghaben wollten?
Ja, total. War wunderschön und für was es auch noch ganz, ganz wichtig war für meine weitere Karriere und ich habe das auch erzählt, wie Weltmeister geworden bin. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, hast du deine Familie und ein paar gute Freunde und der Rest sind beim Erfolg da und das habe ich damals gelernt. Ich war eigentlich eher No-Name. Aber du hast im Umfeld, wo du wohnst und wo du die Menschen kennen, hast du schon gemerkt mit so, ich hab's eh immer gewusst, ich schaff's nicht, das ist eh, war eh klar, dass es nicht schafft. Und dann hat's da Trainer gegeben, früher, also jetzt nicht im ÖSV, sondern woanders, da hat er gesagt, haben wir eh gewusst, dass da nichts wird. Und dann sind manche Leute, wenn du Weltmeister wärst, die ersten, von denen du WhatsApp kriegst, wo ich mir denke, okay, ist auch spannend, jetzt habe ich 7, 8 Jahre nichts gehört und jetzt meldest du mit, ich habe sie ja immer gewusst so auf die Art und also in der Hinsicht war es ein ganz wichtiges Jahr und wie du sagst, die Genugtuung war einfach manchen gegenüber wunderschön und ja, ich habe gesagt, schmeißt die Schmidhofer weg, macht nichts, die ist wie ein Bumerang, die kommt immer wieder und das habe ich dort bewiesen und auch für die Verletzungen und so zu kämpfen, wenn man das einmal durchgemacht hat und weiß, was am Ende ausschaut, dann macht es beim nächsten Mal ich, ein bisschen einfacher oder der Zugang, so zu kämpfen für etwas ein bisschen einfacher.
Du hast vorher gesagt, du hast mit unglaublich vielen, ich nenne sie jetzt mal Legenden, vielleicht ist es noch zurückgegriffen, aber für mich sind es zumindest, wenn du die Namen aufgezählt hast, Legenden des Skisports. Hattest du da jemanden, der vielleicht in dem Team dich an die Hand genommen hat oder die dich aufgerichtet hat? Oder ist es wirklich so, wie man das ab und zu auch wie denkt von außen, Skisport ist ein Einzelsport und da kämpft jeder nur für sich und da gibt es keine Freundschaften oder sonst was?
Also wenn ich mich zurückdenke an meine Anfangsjahre im Weltcup, ich muss auch dazu sagen, ich war 18 und die anderen waren halt im Schnitt 9 bis 13 Jahre älter als ich. Da ist es schwer, da einen Weg zusammenzufinden. Sie haben sich wirklich alle bemüht und ich glaube, ich war eher der, was es nicht angenommen hat und nicht gesehen hat. Vielleicht hätte man das ein bisschen aktiver mir sagen müssen, hey, jetzt, oder mich aktiver bocken einfach und mitnehmen. Da habe ich schon gute Freundschaften gefunden, wie mit einer Andrea Fischbacher, die war Olympiasiegerin 2010. Und ihr habe ich sehr viel zu verdanken. Sie hat dann die Gruppe gewechselt, war dann auch in der Speed-Gruppe und wir waren dann im Zimmer und die war eine extreme Trainiererin. Also die hat mich da auf einmal ein bisschen mitgerissen auch. Und das war für mich ganz wichtig im Nachhinein. Es ist das in dem Moment überhaupt nicht bewusst, aber wie die Andrea aufgehört hat zum Skifahren, habe ich einmal nachgedacht drüber und die hat schon sehr, sehr viel in mir bewegt und an mir verändert. Da habe ich eigentlich ein bisschen gelernt, den Zugang zum Training, die Regeneration, wie macht sie das? Und automatisch, wenn du jemanden so nahe bei dir hast, also eben als Zimmerkollegen, kann man sich da in jede Richtung sehr schnell beeinflussen lassen. Also wenn du mit jemandem im Zimmer bist, da war so ein bisschen ein fauler Sack ist, neigt man selber auch gleich mal dazu. Oder eben in die andere Richtung. Und ich habe das Glück gehabt, dass es bei mir in die andere Richtung gegangen ist. Und wir haben dann schon ein sehr, sehr cooles und gutes Team funktioniert. Was wir zu der Zeit, so zwischen 2010 und 2015, noch nicht gehabt haben, also wir haben ein sehr gutes Team funktioniert, war das gemeinsame am Berg zu arbeiten. Was wir dann da so 2016, 17, 18, 18 hat schon richtig gut funktioniert, oder so, ich von 2015 weg, auf einmal versucht haben, auch am Berg zusammenzuarbeiten mit ein paar Athletinnen. Also, wir waren meistens so zwischen 7 und 12 Leute. Natürlich verstehst du dich nicht mit jenen, aber mit 3, 4 verstehst du dich besser. Und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten mit so, wie fühlt sich für dich der Schnee an? Wie ist für dich die Kurssetzung? Wie ist für dich das Tempo, der Sprung, die Wellen? Wie machst du das? Wie fährst du das? Und da haben wir uns gegenseitig extrem viel weitergeholfen. Und das war, und das glaube ich, sieht man auch rückblickend, der Moment, wo das Ganze ein bisschen Fahrt aufgenommen hat im Damen-Speed-Bereich beim ÖSV wieder. Also von 2016 weg hat man gesehen, wir kriegen den Schwung. Und 2017 haben wir das dann wirklich eingeleitet in St. Moritz bei der WM. Was komplett eine Außenseite, da sind wir da total groß rausgegangen mit der Gold. Habe ich einen Super-G gemacht, Silber hat die Steffi Venier gemacht. Wir haben noch 2 Athleten unter die Top 6 gehabt. Wir haben Kombi Bronze gemacht mit der Michi Kirchgasser. Also das ganze Werk hat das erste Mal so richtig gut gelaufen. Ja, ein Jahr drauf haben wir ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Die Conny Hütte hat sich da verletzt. Das hat ein bisschen einen Knacks gegeben in die Mannschaft. Aber wenn ich jetzt das 2019er Jahr hernehme, wo wir bis auf die WM in Ore, wo wir leer ausgegangen sind, bei jedem Speedbewerb eine Dame am Podest gehabt haben. Also das kommt nicht von irgendwo, das war ein richtig, richtig cooles Teamgefüge, wo jeder jeden geholfen hat und wo wir uns gegenseitig sehr, sehr gut weitergeholfen haben. Und ich glaube, dass auch heute noch einige davon profitieren. Aber es war ganz, ganz schwierig für junge oder andere Athleten in diese Gruppe reinzukommen. Wir verstehen uns blind, wir jetzt auch noch, also wenn ich die Athletinnen in der Früh sehe, sie beim Besichtigen, oder ich mir einen Lauf anschaue, kann ich sagen, wer da heute von den Mädels, mit denen ich zusammen noch gefahren bin, auf der ÖSV-Seite, kann ich schon sagen, wenn liegt der Lauf oder ob die gut oder schlecht drauf sind. Also wir haben uns wirklich gut gekannt. Und von Start bis ins Ziel ist jeder selber verantwortlich. Drumherum waren wir richtig gute Freunde, haben uns viel geholfen und haben aus dem Ganzen schon ein bisschen ein Teamgefüge gemacht. Wir haben es auch eingeführt, dass jeder bei jedem zur Siegerehrung geht, beziehungsweise wer will, noch nicht. Aber als Team sowas zu feiern, ist schon viel cooler. Obwohl Skifahren ein Einzelsport ist, aber am Ende gewinnst und verlierst du allein absolut nicht, weil du hast einen Servicemann, du hast viele Trainer, du hast Physiotherapeuten, Konditrainer, du hast daheim viele, die dich unterstützen. Also du bist zwar der was performt oder performen muss, aber du hast ein riesengroßes Umfeld und nichts umsonst hast du unser Podcast, was dahinter steckt, weil einfach verdammt viel hinter einem Skifahrer steckt, an allein ist es ja absolut nie und glaube, das weiß jeder, auch in der Wirtschaft oder im Beruf, egal wo man es anlernt, ist eine Schraube von vielen und das, was funktionieren kann.
Ja. Ja, das hast du jetzt, finde ich, hast du schön gesagt, dass das von außen natürlich immer so wahrgenommen wird, weil man halt als Zuschauer in erster Linie nur dann den Fahrer sieht, die Fahrerin sieht, wenn sie sozusagen den Berg runterfährt, aber alles, was rundherum ist, was hinter den Kulissen passiert, das Training, die, was du jetzt also aufgezählt hast, die Trainer und so weiter, die sieht man ja nicht, aber das gehört auch genauso zum Team dazu, ja. Hattest du, als du angefangen hast, so ein sportliches Vorbild?
Darf jetzt bitte nicht überheblich klingen. Bin ja auch wieder ein bisschen eigener Vogel. Ich habe nicht einmal viel Skifahren geschaut. Also das erste Mal, was ich mich richtig gut erinnern kann, sind die Weltmeisterschaften 2007 in Ore. Das war das erste Jahr, wo ich selber im Nachwuchs war. Das war eben 2006, 2007. Ich habe mich davor relativ wenig für Skisport interessiert, außer selber fahren natürlich. Und ich habe daher auch kein sportliches Vorbild gehabt. Ich habe immer gesagt, so abwärts komme ich mit der Renate Götschler, die hat 5 davon, daheim zu stehen haben, wäre mal cool. Oder irgendeine Kugel, egal welche, wäre richtig schön. Aber ansonsten, dass ich da jetzt jemanden nachgeeifert habe, ich bin das nicht. Es wäre manchmal gut gewesen, wenn ich mal jemanden gesucht hätte, eben einen Mentor oder so. Ich bin halt immer jemand, der gern selber die Sachen ausprobiert und sein eigenes Ding durchzieht. Und hat es ein bisschen durch meine Karriere gezogen. Ich habe auch sehr, sehr ungern Videos von anderen Athletinnen angeschaut, beim Training und so. Außer sie waren extrem außergewöhnlich schnell. Also ich sage jetzt einmal, Lindsay war nur extrem schnell, aber die habe ich mir nicht angeschaut. Aus dem Grund, die hat eine ganz andere körperliche Voraussetzung als wie das. Ich könnte nicht so fahren wie sie. Lara Gut hat so einen eigenen Schwung, dass sie das eher nicht fahren kann, was sie fährt. Ja, was soll ich mir dann anschauen? Und dann muss man einfach eine Lösung finden, um selber schneller zu werden. Und deswegen, viele haben immer gesagt, du hast so einen Vogel, Niki. Schau da halt einmal, wenn an. So, die Trainer schauen sich an und die werden sich schon überlegen, wie sie das mit mir am besten und am schnellsten lösen können. Und was auch meine Ideen dazu sind. Und so haben uns das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Man kann sich Ziele setzen oder gewisse Menschen als Mentoren sehen, aber am Ende muss man sein eigenes Ding machen, seine eigene Sache durchziehen, finde ich. Und man kann sowieso niemanden kopieren, egal bei was oder um was es geht.
Hattest du oder hast du ein Lebensmotto fürs Leben oder für den Sport gehabt? Also etwas, was ein Spruch, ein Zitat, das dich irgendwie in schweren Zeiten aufbaut oder wieder motiviert hat?
Habe ich früher eigentlich nie gehabt, bis ich mir Kreuzband gerissen habe. Da ist mir der Spruch runtergekommen, sei dankbar für das, was du hast, während du dafür arbeitest, was du willst.
Wie nervös warst du vor deinem ersten Abfahrt- oder Super-G-Rennen? Sind ja beides Speed-Disziplinen, wo man unglaublich schnell unterwegs ist. Wie nervös warst du da am Start? Also hast du da gedacht, oh Gott, nee, nein, doch, nee, nee, nein, nein. Warte, nee, da runter, nein, 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 ich gehe wieder. Oder warst du eher so, boah, jetzt geil, endlich kann ich da runterfahren. Lass mich endlich da runterfahren. Welcher Typ warst du eher?
Also beim ersten Speedrennen im Weltcup?
Mhm.
Okay, mein erstes Weltcuprennen war genau auf meinen 18. Geburtstag und das war ein Super-G in der Lenzerheide in der Schweiz. Ich hab so ein bisschen mit die Schweiz.
Super, super.
Mein erstes Europacup-Rennen bin ich dort gefahren, mein erstes Weltcuprennen bin ich dort gefahren und Weltmeister bin ich auch noch dort geworden. Also
sensationell. Das
war unfassbar. Ja. Das war sehr spannend, weil sie haben kurz überlegt, ob sie mir das Junioren-Weltmeister überhaupt hinschicken. Weil es dort so schwierig ist, weil es ja so extrem steil ist. Ja.
Mhm.
Und ich habe gesagt, ja bitte, bei mir daheim am Lachtal ist auch extrem steil, ich schaffe das schon. Und beim Starten habe ich mir weniger gedacht, das war eher beim Besichtigen, wie ich mal noch vorgegangen bin und ich habe noch immer nicht runtergesehen bis zum nächsten Tor. Und das war einfach so steil, als ich schon einmal hintergeschaut habe und mir gedacht dann, ich weiß nicht, ob das so super ist. Und ich habe das Rennen dann mit der Startnummer 1 eröffnen dürfen. Und natürlich bist du voll super, mega nervös. Du bist jetzt 18. Das heißt, du bist ab jetzt für den ganzen Scheißdreck, was du baust, selber verantwortlich. Weil du volljährig bist. Du fährst jetzt das erste Mal im Weltcup. Du bist eigentlich voll gut drauf. Die besten 15 kriegen Weltcup-Punkte. Es sind nur 23 am Start. Unmöglich ist nicht. Es ist deine Lieblingsdisziplin. Und es ist fucking steil. Spannend, was da rauskommt. Und ich weiß noch, wie ich in eine Steilung runtergefahren bin. Und ich habe im Super-G, ich glaube, was man es am Video sieht, glaube ich, einen Stockeinsatz gemacht, vor lauter schön aufrichten und dass ich mich irgendwie nach vorne richten kann, nicht hinten absitzen kann. Und War ich super nervös und noch mehr nervös war ich aber, glaube ich, im Dezember drauf dann bei meiner ersten Abfahrt in Lake Louise. Da habe ich in der Früh noch, glaube ich, fünfmal die Mama angerufen. Und du musst dir vorstellen, da war das noch nicht so ganz so mit Laptop und so. Schon ein bisschen her. Es hat zwar schon Skype gegeben, aber mein Laptop hat sich, ich weiß nicht, ich habe mich nicht einloggen können. Jetzt habe ich mir so eine VIP-3-Karten, also wie so keine Telefonwertkarte gekauft. Und da hast du eigentlich unglaublich wenig für Kanada nach Österreich. Da hast du, glaube ich, die Minute 7 Cent zahlt, also nichts. Aber das Rauswählen aus dem Hotel hat halt 1,50 Dollar gekostet oder so. Und ich habe, glaube ich, beim Aufstehen meine Mama angerufen, nach dem Frühstück meinen Papa angerufen, bevor wir zum Rennen gefahren sind, nur mal die Mama angerufen, weil ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gewusst, es geht 140 km/h. Ich muss mich jetzt beweisen, das ist jetzt meine Chance, mich für den restlichen Winter irgendwie ein bisschen zu qualifizieren. Und es war eisig, es war sowas von eisig, es war Wahnsinn. Das haben sogar alle Athleten gesagt, so eisig ist selten und es war dann noch nur mal einmal so eisig. Und ja, zum Davonlaufen, wirklich zum Davonlaufen war das.
Trotzdem bist du runtergefahren.
Bin trotzdem runtergefahren, alles gut gegangen.
Und wie stolz warst du, als du ins Ziel gekommen bist, dass du das auch wieder geschafft hast? Was war das für ein Gefühl? So, oh, jetzt habe ich diese Strecke, diese Eisstrecke bezwungen. Oder was hast du da gedacht?
Über das habe ich gar nicht nachgedacht, sondern es hat minus 30 Grad gehabt und ich habe mir gedacht, Scheiße,
Oh
wo ist
Gott.
mir gewohnt? Ich glaube, mir hat das Gesicht alles eingefroren, meine Zehen sind kalt, ich will mich einfach anziehen. Ich will so schnell wie möglich da jetzt aus dem Zielraum und mir ins Warme, es ist einfach so kalt. Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, weil in die Trainings eigentlich immer unter die 25 war und dann hat es, glaube ich, für einen 32. oder 35. Platz noch gereicht. Also es war dann mehr die Enttäuschung als wie das Glücksgefühl, jetzt ein Abfahrtsweltcuprennen zu fahren, sondern eher, dass das Ergebnis nicht so war, wie man es erhofft und gewünscht habe.
Dein größter Erfolg, würdest du sagen, das war der Gewinn der Weltmeisterschaft?
Das ist echt schwierig. Also der größte Erfolg. Und es hat sich emotional sehr, sehr ähnlich angefühlt und es war beides der absolute Wahnsinn. Und ich könnte nicht sagen, was für die zwei mehr unglaublich war für mich, war ja der Weltmeistertitel, vor allem weil meine Eltern dabei waren. Und der Moment, wo ich das erste Mal wieder Ski gefahren bin nach meiner schweren Verletzung 2021 im September, Ende September, wo ich das erste Mal runtergefahren bin und keine Schmerzen gehabt habe an den Knie. Also das ist für mich beides so hart erarbeitet und sowas von unfassbar gewesen und der Moment für beides sowas von unglaublich, dass ich echt nicht sagen kann, was der größere Erfolg war. Also ja,
Könnte
also
man.
ich muss die zwei Sachen auf eine Ebene stellen. Ich habe damals auch gesagt, das ist so schön wie Weltmeister zu werden, dass ich da jetzt Skifahren kann und mein Knie nicht wehtut. Obwohl es nur runter, ganz gemütliches Runterrutschen war, also da brauchen wir ja, da reden wir jetzt nicht von, was sie was rennmäßig oder sonst was, aber das war schon
Sagt die gehalten
ja,
hat.
ganz ein besonderer Tag.
Ja, kann ich mir denken, dass in einer langen Leidenszeit und drin, kann mir vorstellen, auch Training und Wiederaufbau und Reha, das dann wirklich hält und dass dann wieder Spaß zurückkommen kann. Ja, das ist sicher auch ein unglaubliches Gefühl, ja. Was geht in einem vor oder kann man das überhaupt, merkt man das selber überhaupt, dass man so, wenn man so schnell da den Berg runterfährt mit 140 Sachen, so schnell darfst du in der Schweiz noch nicht mal Auto fahren auf der Autobahn.
Ja, mein Hund.
Merkt man das? Also jetzt mal, wenn man es vom Rennen nimmt, man ist so konzentriert und so fokussiert auf das Rennen, dass man diese Geschwindigkeit gar nicht wahrnimmt.
Man nimmt es nicht wirklich wahr, weil man trainiert ja schon einige Wochen dorthin, in Summe schon Jahre für das. Und es ist schon immer so, dass am Anfang von der Saison man sich langsam hintastet. Also man fliegt jetzt nicht nach Chile am Mittwoch und fährt am Freitag eine Abfahrt. Also das braucht man nicht. Man baut es langsam auf und man tastet sich dann an die Geschwindigkeit daran. Das ist so wie mit Autofahren. Also wenn du das erste Mal ins Auto sitzt, wirst du nicht gleich auf die Autobahn fahren. Also das wird keiner machen. Und am Anfang fühlt sich die Autobahn vorne an mit so, boah, viele Autos. Und boah, 100 km/h sind schnell oder 120 oder bei uns in Österreich 130, 140. Aber irgendwann denkst du, eigentlich ist es total langweilig und langsam, ja. Es ist jetzt Abfahrt von absolut nicht langweilig oder so, aber man lernt mit der Geschwindigkeit umzugehen und man will immer schneller werden. Und wenn man das Gefühl hat, man will schneller werden, es geht einem gefühlt ein bisschen zu langsam oder da geht noch mehr oder kann man noch viel mehr reinarbeiten, das ist der Moment, wo du anfängst, Rennen zu gewinnen. Ja, was dann einfach extrem cool ist, weil du traust dich mehr riskieren, was sich aber nicht irgendwie riskieren anfühlt. Du bist einfach sehr überzeugt von dir und kannst dann einfach Sachen frecher fahren und mehr Gas geben. Also ist ein schleichender Prozess, sage ich mal. Also man fängt mit einem gemütlichen Training an und versucht sich immer zu steigern. Und deswegen fällt uns die Geschwindigkeit in dem Sinn gar nicht mehr so wild auf, sage ich mal.
Du bist nach deinem Kreuzbandriss ja noch Rennen gefahren, ne? Bist du wieder zurückgekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es denn nach so einer Verletzung, muss man sich da wieder neu überwinden? Nicht, dass nochmal passiert, oder legt man das irgendwann ab und sagt, hey, jetzt Restart und alles an, was vorher war, egal?
Muss ich dir kurz erklären? Also, ich habe einen Kreuzbandriss gehabt 2016, da bin ich das Jahr drauf Weltmeister geworden. Da habe ich mir einfach schwer da mit Sprünge, weil es mir noch ein Sprung oder bei der Landung von einem Sprung im Cortina gerissen ist, das Kreuzband, obwohl ich nicht gestürzt bin. Da habe ich mir ein, 2 Jahre ein bisschen schwer dann mit wirklich voll über den Sprung zu fahren. Und 2019, 18, 19 war es dann so weit, wo ich wirklich überall voll hingebrannt bin. Und das war das Jahr, wo ich dann auch die Kugel gewonnen habe. Und 2020 habe ich mich im Herbst schwer verletzt. Das war leider kein Kreuzbandriss, weil Kreuzbandriss ist im Verhältnis ein Schnupfen dazu. Es war Knieluxation, ich habe fast das Bein verloren. Die Ärzte haben gesagt, von Skifahren braucht man nicht reden. Sie sind froh, wenn ich wieder mal halbwegs normal gehen kann. Deswegen auch der Moment 2021 im September so emotional und für mich so ein großer Erfolg wie die Weltmeisterschaft, wenn eigentlich die Prognosen so sind, mit du wirst es nie mehr machen, weil das ist eigentlich irgendwie nicht möglich. Und im ersten Jahr von meinem Comeback, also habe ich über das zuerst gar nicht nachgedacht. Noch nicht, wir haben die Abfahrtskilometer gefehlt vom Training her. Aber im Super-G bin ich gleich mal Top 15 gefahren bei meinen ersten Super-G-Rennen. Das war mega, das war großartig. Aber ich habe dann körperlich ein paar Probleme gekriegt. Gar nicht so mit dem Knie, sondern mein restlicher Körper hat gesagt, so, jetzt nach 13 Monaten Vollgas kannst du mir mal gern haben. Er hat nicht mehr regeneriert, er hat sich gewehrt. Ich habe dann einfach gefühlt überall Schmerzen gehabt, also so Schmerz, was man nicht erklären kann, was mir keiner wirklich helfen hat können, außer Pause zu machen. Dann habe ich meinen Comeback-Versuch abgebrochen im Jänner, also genau beim Heimweltcup, habe ich am Start umgedreht und habe gesagt, ich kann da jetzt nicht runterfahren. Mein Körper und ich sind absolut nicht bereit dafür. Also ich bin da am Start so ein Ritual gehabt, ob der Musik aufgehabt, angehört und da war halt immer dabei mit Vertraue auf dich selbst, vertraue auf das, was du kannst. Und war noch ein Satz dabei und vertraue auf dich selbst und mach, was du kannst. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich kann das da aber nicht und ich vertraue mir jetzt gerade nicht. Das ist mir noch nie passiert davor, dass ich mir sowas denke und dann habe ich mir die Augen aufgemacht und habe mir so geschaut am Start und ich, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt nicht am Start 10 Nummern, bevor ich dran bin, mein Abfahrtstraining sagen, ich fahre nicht. Also wir sind in Österreich, jede Athletin wird sich den Arsch ausgefallen, wenn sie da fahren darf und ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre nicht. Dann habe ich noch hin und her überlegt und mein Serviceman hat dann schon gesehen, dass irgendwas nicht passt. Und der hat dann gesagt, ist alles in Ordnung? Sag ich, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Und er hat gesagt, du Niki, wenn irgendwas ist, du musst nicht fahren, gell? Du weißt ja, es ist jederzeit, steht dir das frei. Und dann ist auch noch unser Trainer gekommen am Start und der hat auch gesagt, ja, Niki, geht's dir gut? Du schaust so komisch aus. Meinst du es nicht besser, wenn du halt nicht fährst? Und ich habe gesagt, ich kann halt nicht fahren. Ich kann halt nicht, es geht nicht. Und dann am Nachmittag haben wir uns lange unterhalten und wir sind dann auf den Entschluss gekommen, dass ich den Super-G am Sonntag versuche. Das ist dann auch nicht möglich gewesen. Und am Dienstag danach habe ich sagen müssen, dass die Saison vorzeitig beendet ist. Und dann bist du schon mal in so einem Moment, wo du wieder hinterfragst, ist es nach der Verletzung wirklich möglich, wieder Rennen zu fahren? Ist es wirklich möglich, wieder vorne mitzufahren? Und ich habe mir dann 1,5 Monate Zeit genommen, darüber nachzudenken und meinem Körper die Zeit gegeben, zu regenerieren. Und bin dann Mitte März wieder auf Schnee gegangen. Also ich habe dann Kondi trainiert, das ist immer besser geworden, dann bin ich auf Schnee gegangen. Und da war Skifahren einfach so unglaublich lässig, dass ich mir gedacht habe, na, das war's noch nicht. Also ich bin noch nicht fertig und ich kann das. Und ich, vor allem im Super-G habe ich mich echt gesehen, dass ich noch mal richtig fahren mitfahren kann. Und es wäre mir ein, zweimal sehr, sehr gut gelungen, wenn ich nicht zweimal einen Fehler gemacht hätte. Also es wäre mir schon fast in St. Moritz das Jahr drauf fast aufgegangen. Ich bin dann Neunter geworden, war meine erste Top-10-Platzierung nach der großen Verletzung. Habe leider einen Bock geschossen vom Ziel, sonst wäre es ja Top 5 ausgegangen. Und trotzdem habe ich mit der Leistung gemerkt, egal ob ich jetzt Neunter bin oder 27. Die Freude über das Ganze ist nicht mehr so da. Und dann habe ich in der Abfahrt gemerkt, dass ich mich nicht mehr traue, dass ich immer zurückziehe. Dann habe ich im Super-G gemerkt, dass gewisse Passagen einfach sind, wo man Richtung Netz fährt, weil ich bin halt ins Netz gestürzt damals. Oder wenn es finster wird, ich nicht gut sehe, dass ich unbewusst zurückziehe. Und wie mir das Unbewusste bewusst worden ist, habe ich dann auch bewusst zurückgezogen. Und im Cortina vor der WM in Frankreich, da habe ich eigentlich gewusst, so, jetzt wird es da knapp, das wird es jetzt dann gewesen sein. Also die Verletzung hat dann, die große Verletzung hat das dann schon mit sich gebracht, dass ich mich nicht mehr so überwinden habe können, nicht mehr so traut habe. Und einfach das, also ich bin dann im März 34 geworden, also ich war halt auch keine 25 mehr. Auch das Alter eigentlich habe, wo man gemütlich in der Skipension gehen kann, jetzt auch ohne Verletzung oder ohne irgendwas. Und ich habe mich dann wirklich gefreut drauf, wie viel mir die Entscheidung gefallen ist. Das war dann während der Weltmeisterschaft, weil ich mir da ganz sicher wieder angesessen bin, dass das jetzt war. Und ich war dann echt froh, wie wir in Andorra einen tollen Abschluss gehabt haben und hat alles so passt, wie es war. Und ja, Verletzungen geben auch immer was mit. Also man denkt dann schon und dann vorne auf ein paar andere Sachen.
Ja, es lässt einen, kann ich mir vorstellen, dass es einem realisieren lässt, dass das, was man macht, auch wenn man es jahrelang oder eine gewisse Zeit lang glaubte, dass das das Einzige ist im Leben für einen, dass da schon noch andere Dinge sind, die wichtiger sind. Wenn der Körper plötzlich sagt, nein, ob jetzt bewusst oder unbewusst und sagt, jetzt hier ist ein Ende und ich blockiere, ich will nicht, dass man da nachdenken muss und andere Prioritäten, glaube ich, setzen muss.
Man soll ja allgemein gut auf seinen Körper hören. Also der Körper sagt einen eh sehr, sehr viel. Man verlernt es nur manchmal, auf ihn zu hören und manchmal will man es nicht wahrhaben, was er sagt. Er hat dann nicht immer recht. Es gibt dann schon andere Möglichkeiten auch noch. Aber ein bisschen auf den Körper zu hören, und das ist ein ganz wichtiger Sportler. Oder vor allem ein Sportler, das ist dein Kapital, das ist das größte Kapital, was du hast. Und für mich war einfach, das war eine brutal zache Reha, also es war unglaublich. Ich bin am 14. Dezember von der Hamburg gefahren zu den Rennen nach Val d'Isère, wo ich mich verletzt habe, am 18. Dezember, und ich bin heimgekommen am 6. Juni. Mhm. Ich war dazwischen vier oder fünf Tage zu Hause und sonst immer auf Reha. Entweder war ich in einem Krankenhaus oder habe bei meinen Therapeuten gewohnt oder ich war in Doppelbad in einer Reha-Klinik. Und dann war ich jede Woche 3-4 Tage in Bad Hofgastein zur Reha und Training und 3 Tage zu Hause. Also der Aufwand war enorm und irgendwann habe ich schon festgestellt, somit, weil die Frage ist irgendwann für mich selber aufgetaucht mit, Niki, was machst du eigentlich, wenn es dich noch einmal verletzt? Kannst du das nochmal? Und je öfter meine Frage, die Frage auftaucht ist, desto öfter habe ich mir sagen müssen, nein, ich kann das nicht mehr. Wenn mir jetzt noch einmal so, erstens habe ich extrem viel Glück gehabt, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, das ist absolut nicht selbstverständlich. Und sowas noch mehr auf sich zu nehmen, und auch wenn es unter Anführungszeichen für andere ist, eine Kreuzbandverletzung das Schlimmste, was es gibt. Ich habe immer sagen, wenn ich mir Kreuzband reiße, wäre es jetzt auch schlimm und es wäre auch wieder ja, Reha zu machen, es ist halt so. Aber ich wüsste nicht einmal, ob ich das machen könnte oder ob ich das nochmal voll durchziehen könnte, weil ich möchte keinen Tag mehr in einer Reha-Klinik als Patient drinnen stehen. Als Therapeut sehr gern, aber auf der anderen Seite, das muss nicht mehr sein. Und das war eigentlich das ganz, ganz große Ausschlaggebende. Das sagst du nicht, wenn es dir wehtust. Da kann passieren, dass du nicht mehr so glimpflich davon kommst. Jetzt tue ich 10 Minuten, 20 Minuten am Tag Radl fahren oder mein Knie durchbewegen und ich kann alles machen, was niemand glaubt hätte. Und das kann ganz, ganz anders ausgehen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen oder gut verstehen, dass das so ist. Dass du diese Gedanken hattest und dass die dich irgendwo auch dazu bewogen haben zu sagen, irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, bevor Schlimmeres passiert und nochmal so durch sowas durch muss. Und du hast ja gesagt, dass das unterbewusst schon beim Training auf der Strecke passiert ist, dass der Körper irgendwie gesagt hat, ich will dieses komplette Risiko nicht mehr gehen. Das kann ich verstehen, dass du dann gesagt hast, so jetzt hier ist Schluss. Du machst jetzt ein Praktikum, eine Ausbildung Richtung zur Masseurin. Könntest du dir vorstellen, dass du als solche irgendwann auch wieder zurück in den Skisport gehst? Oder sagst du, ich habe mit dem Skisport mit meinem Karriereende auch komplett abgeschlossen und das war's und da gehe ich nicht mehr zurück, egal in welcher Funktion?
Also mit dem Skisport abgeschlossen habe ich definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich mache die Kamerafahrten beim ORF. Also
ja, klar, ja, klar, natürlich. Aber ich meine jetzt so in einem Team oder in so einer Verantwortung, ÖSV oder
ist anderen. Ist jetzt mal für mich gar nicht am Plan. Ich würde gern mit Menschen, also in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, normalen Menschen arbeiten, die von Reha-Zentren nach Hause kommen. Und zu Hause ist es immer so, im Reha-Zentrum tut man sehr viel und zu Hause tut man vielleicht nicht mehr so viel, beziehungsweise man weiß oft gar nicht, was man daheim alles machen kann. Und ich würde mit denen gern trainingstechnisch ein bisschen was machen. Also ich habe die Ausbildung zum Reha-Trainer angefangen, aber noch nicht fertig gemacht, weil ich es gut fertig machen will und mit Sinn. Und da muss ich noch, also ich könnte jetzt eine Arbeit übers Knie schreiben, aber das wäre jetzt einfach zu langweilig und zu einfältig, da lerne ich nichts. Ich würde gerne was über die Wirbelsäule schreiben und mich da besser fortbilden. Jedenfalls würde ich gerne mit solchen Menschen arbeiten, dass ich die auf der einen Seite mit denen zu Hause ein Training machen kann, aber auch sagen kann, du kannst bei mir zum Massieren kommen, mit ihnen durchgehen, welche Möglichkeiten haben sie bei ihnen zu Hause. Das heißt, am Anfang vielleicht wöchentlich oder zweimal die Woche gemeinsam was machen, dann wöchentlich, dann zweimal im Monat. Und einmal im Monat hätte ich gern, dass die trotzdem zu mir kommen, aus einem bestimmten Grund. Dann trainieren sie einmal mit mir, ganz sicher. Und bevor sie zu mir kommen, fangen sie zwei Tage davor an zum Trainieren an, weil sie sind Hosenscheißen, dass wenn sie nichts da haben, ich das sehe, dass sie nichts da haben. Dann haben sie zumindest drei Tage im Monat was gemacht. Und so kann man das Ganze ein bisschen aufrechterhalten. Und das wird mich eigentlich sehr interessieren, in diese Richtung zu gehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das andere nochmal kommt. Aber sicher erst, wenn dort Athletinnen, also im Nachwuchsbereich, wo halt eher Athletinnen oder Athleten sind, mit denen ich nicht direkt zusammen selber gefahren bin, weil da ist das Näheverhältnis einfach auch zu groß. Also ich würde das jetzt, also ich hätte es komisch gefunden, wenn ich selber aktiv bin und meine Kollegin, die was vor 3 Jahren oder 2 Jahren noch Kollegin war, bei mir auf einmal mir die Beine ausmassieren wird. Also ich würde es unpassend finden und deswegen ist das jetzt einmal auf keinen Fall. Und die Ausbildung ist auch noch nicht fertig. Also die wird hoffentlich nächstes Jahr dann fertig sein.
Zum Schluss, was war oder ist für dich die schönste Strecke, die du gefahren bist? Und was war die schlimmste Strecke, die du gefahren bist?
Also leicht tue ich mir mit der schlimmsten Strecke. Das ist in Österreich Bad Kenkirchen. Also das ist absolut, also ja, ich mag sie nicht. Es gibt nur eine Strecke, die ich nicht mag auf dieser Welt und das ist diese. Ansonsten bin ich überall sehr gern gefahren. Was sage ich da jetzt? Es hat jede Abfahrt seine eigene Charakteristik. Also, das ist richtig cool. Also, es sind alle cool an sich. Also, bis auf Backlandkirchen. also, ich finde den coolsten Super-G in St. Moritz. Also, ich teile es mal kurz auf. St. Moritz ist sowas von cool, weil es so schwer ist mit so vielen Wellen und Übergängen und das. Du musst einfach alles super überzeugt sein, dann kannst du da gewinnen, das ist echt cool. Und bei der Abfahrt würde ich, obwohl ich jetzt in Lake Louise dreimal gewonnen habe, und das ist meine einzige Abfahrts-Weltcup-Sieger, dann nehme ich jetzt nicht Lake Louise, weil eine der coolsten Abfahrten der Cortina d'Ampezzo ist.
Also auch eine der berühmtesten in euer Frauen-Jahreskalender, ne? Also.
Ja. Auf jeden Fall. Und man kann jetzt Zauchensee, kann man jetzt auch noch alles dazu erzählen. Zauchensee ist die Strecke, wo es halt alles drinnen hat.
Ja.
Aber ich war noch nie so erfolgreich. Ich bin da zwar immer sehr gern gefahren, aber ich würde der Cortina trotzdem vorziehen.
Würdest du heute immer noch gerne mal eine Männerabfahrt fahren? Streif zum Beispiel?
das ist so cool, weil die Frage kommt gefühlt immer, wenn ich irgendwo bin und mich Leute ausquetschen und so mit. Möchtest du auch die Streif fahren? Nein, ich möchte die Streif nicht fahren. Also, es gibt Männerrennen, damit es Männerrennen sind, und es gibt Frauenrennen, und es passt so, wie es ist. Und es hat mir vor 2 Jahren sehr, sehr gut gefallen, wie die Herren 2 Super-Gs in Cortina gehabt haben und eine Ausfallsquote von 50% gehabt haben bei beiden Super-Gs. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, dass sich die Herren so schwer getan haben auf einer Frauenabfahrt. Alles andere als einfach. Und das habe ich dann schon ganz cool gefunden, weil immer alle so mit, ja, was machen die Frauen auf Männerstrecken? Aber es ist umgekehrt auch nicht einfacher. Also Strecken, die man absolut nicht kennt, ist brutal schwer. Und die Männerabfahrten sind Männerabfahrten bleiben und die Frauenrennen. Das passt sehr gut so.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Niki, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge von Sportsfreunde. Mich mega gefreut und war mir eine große Ehre, dass du hier zu Gast warst. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für die Einladung und darf ich noch eine kurze Werbung hinterlassen. Also, wenn ihr wisst, jetzt, was dahinter steckt, hört gerne im Podcast von der Conny Hütte und von mir einmal rein. Ist auch in der Schweiz sehr bekannt. Wir haben sehr viele Schweizer Hörer und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere bei uns dann auch einschalten würde. Danke dir für die Einladung. War ein total cooles Gespräch. Und ja, vielleicht passt es ja wieder mal. Vielleicht hast du auch mehrere Staffeln.
Ja.
Und wir hören uns in ein paar Jahre wieder.
Sehr, sehr gerne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.